Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Hallo zu unserem Podcast. Heute bei uns ist Antje Lubitz, geschäftsführende Gesellschafterin der 3PM Asset Management und Property Gesellschaft, Partner für Handelsimmobilien, Büroimmobilien etc. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Freue mich, hier zu sein.
Ja, sehr schön. Wir kennen uns schon eine Weile, deswegen wir duzen uns auch. Mhm. Und wir haben ja so ein kleines Motto bei uns hier im Podcast, das zum Thema Gin ist. Also wir stellen jedes Mal den Gin mit vor. Und heute haben wir den Berliner Brandstifter. Kennst du den schon?
Ja.
Okay. Dann würde ich mal sagen, probieren wir den gerne mal.
Ja, hol mal.
Zum Wohl.
Prost.
Oh. Ja.
Sehr gut. Passt zu uns Berliner.
Oder?
Ja, total.
Es gibt ja so ein paar Verwerfungen aktuell im Immobilienmarkt. Wie nehmt ihr das als Property Manager, Asset Manager wahr? Was begegnet ihr da so? Thema Vermietung. Kunden, Mandanten, die vielleicht irgendwie in Schwierigkeiten sind, was merkst du da so?
Vorzugsweise merke ich, gerade weil wir ja viel im operativen Geschäft unterwegs sind, jetzt nicht in der Finanzierung oder im Ankauf oder Verkauf. Wir sind also nicht auf Deals angewiesen, sondern wir merken, dass die Leute sich jetzt tatsächlich operativ mal wieder mit ihren Immobilien beschäftigen müssen, weil sich nicht der Wert innerhalb eines Jahres von alleine verdoppelt.
Doch nicht.
Nein. Und von daher haben wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr Spaß und mehr zu tun. Es gibt mehr Fokus auf die operativen Themen und auf die Wertschöpfungskette, die man tatsächlich mal wieder in Gang bringen muss an der Immobilie direkt. Das ist natürlich auch viel im Zusammenhang mit ESG, mit Vorgaben, mit Refinanzierungsgeschichten, mit Vorgaben der Banken. Und da ist dann auch mal wieder Qualität in der operativen Betreuung der Immobilie gefragt. Also wir haben auch viele Wechsel, wo vielleicht manche gesagt hätten, wir halten jetzt noch ein Jahr durch mit dem bestehenden Management-Team, was wir drauf haben. Weil in einem Jahr drehen wir es eh wieder raus und es ist das doppelte Wert und jetzt nicht. Und jetzt gucken wir vielleicht nochmal, was man vielleicht besser machen könnte und wen man da nehmen könnte, der Expertise hat.
Mhm. Also wir nennen das auch Finanzierung von Büroimmobilien. Also wenn es Projektentwicklung waren, die jetzt im Langfristbereich wechseln, ob das immer mit dem Verkauf zu tun hat, ist die eine Sache. Oder ob es dann beim Entwickler erstmal noch bleibt, die andere. Merken wir halt auch schon von den Banken sehr, sehr stark gestiegene Anforderungen, was das Thema angeht. Also Mietlaufzeiten, Overrent anderen wird untersucht, wenn es gebrauchte Immobilien sind. Wo stehen wir zum Thema ESG? Wie ist der ESG-Fahrplan? Also ohne einen ESG-Fahrplan an der Stelle geht nichts mehr voran. Ja, von daher ist da sehr, sehr viel Bewegung drin und wir sehen natürlich auch den einen oder anderen. Es war jetzt aus der Presse zu entnehmen, dass Emri da einige Schwierigkeiten hat. Schauen wir mal, wie das noch so ausgeht. Also da sehen wir relativ viel. Gleich, du hast es schon angeschnitten, spannendes Thema ESG. Welche Erfahrungen hast du da? Also klar, beim Neubau ist das, ich will nicht sagen zu vernachlässigen, aber erstmal geregelt. Bei Objekten aus den 90ern, Anfang 2000ern sieht es ja ein bisschen anders aus. Wie sind da so deine Eindrücke?
Ja, also wir sind natürlich immer ein bisschen darauf angewiesen, was der Eigentümer für eine Strategie fährt, was er für Anforderungen hat. Wir haben aber ein eigenes ESG-Leistungsverzeichnis inzwischen. Ja, geht los von CO2-Ausstoßreduzierung bis hin zu den einfachen Maßnahmen, die immer noch nicht alle haben, wie wir machen mal LED-Beleuchtung.
Ja.
Genau, also ganzes Spektrum mit drin. Und dann eben auch ganz viel, was bei uns landet, ist so Bewertung, also Optimierung der Verträge für Gaslieferung, also Wärmestrom, solche Geschichten, Optimierung, Nachweis, ist es denn wirklich grüner Strom und was ist denn grüner Strom? Und das macht auch viel Aufwand bei uns. Die Erfassung der Daten dahingehend, die Auswertung der Daten dahingehend ist bei uns ganz, also vermehrt jetzt angesiedelt als früher. Also früher waren es zwar immer so ein paar Einzelne mit so einem Measurable-Programm, haben viele ihre Einzelnen, ihre eigenen Programme, wo wir das drauf erfassen müssen. Und in dem Zusammenhang die Kurve zur Vermietung, also viel auch der Green Lease, der jetzt gefordert ist, wo ich dann quasi
Ist das nur von den größeren Teilnehmern oder auch?
Ja, leider ja. Ja, also wir haben so ein Peachem, da ist es drin, und ein Oak Tree, da ist es drin, oder ein Perella Weinberg, da ist es drin, weil wir quasi damit sicherstellen können auf allen Seiten, dass wir die Verbrauchsdaten der Mieter auch mal bekommen von deren Stromverbräuchen. Also wenn man zum Beispiel so ein Kino nimmt, ja, als Mieter bei Perella Weinberg, dann macht das natürlich schon den Hauptanteil der Immobilie aus. Und wenn ich das irgendwie bewerten will im Sinne von Green oder ESG, dann brauche ich die Daten. Mir stehen die ja aber in Deutschland eigentlich gar nicht zu, weil es Mieterdaten sind. Mhm. Und von daher so ein Green Lease bin ich absoluter Befürworter, weil es die Zuständigkeit man bisschen genauer regelt und man auch mal eine Handhabe hat, ja.
Okay, und bei euren Mandanten, bei den älteren Objekten, gibt es da auch schon Vorgaben zum Thema Sanierung oder Fahrpläne, wie es sein soll, oder wartet erstmal jeder auf die kommunale Wärmeplanung, oder?
Nee, es gibt tatsächlich, also auch unterschiedlich, je nach Mandanten, aber wenn ich jetzt mal bei Perella Weinberg bleibe, da gibt es dann auch die läuft allerdings nicht über uns, aber mit uns im zusammen über das Ingenieurbüro eine Due Diligence, was man quasi an baulichen Veränderungen auch vornehmen kann, um die Bilanz für so ein Gebäude ein bisschen besser darzustellen. Geht dann wieder bei LED los, aber endet dann durchaus auch bei Aufzügen, die entsprechend neu aufgestellt werden oder anderen Geschichten, Fenster. Also je nachdem, also man muss natürlich auch das Geld in die Hand nehmen. Oder auch Sachen, wie wir in Frankfurt haben, wir begleiten ja das Prisma im Umbau für die Sonar-Realität, wo natürlich dann auch geprüft wird, was kann drin bleiben. Also das ist eine Single-Tenant-Immobilie, die auf Multitenant umgestellt werden soll. Und da wird dann aber halt auch geguckt, was kann man wiederverwenden? Ja, kann man den Beton, den man abreißt aus der Wand irgendwie, wie entsorgt man den und solche Geschichten? Okay. Oder welchen Beton nimmt man auch zum Neubau? Gibt es ja verschiedene Herstellungsformen und da gibt es auch welche, die eben nachhaltig hergestellt werden. Und da wird dann auch geguckt, auch bei der Verwendung der Baustoffe zum Beispiel schon.
Okay, wir hatten auch mal irgendwo einen Vortrag. Ich meine, es war von der DKB, hat auch eine Dame dazu referiert, beim Abriss, was kann wiederverwertet werden, was kann man mit welchen Ziegeln noch machen. Also die Kette an der Stelle, die wird schon relativ weit gemacht. Ja. Um bei der Vermietung zu bleiben, wie siehst du es aktuell? Vermietung unabhängig von ESG, es gibt ja, wie sagt man so schön, Absatzreserven, ja. Wir wollen nicht von Leerstand sprechen. Wie nimmst du das wahr? Siehst du sinkende Mieten, gleichbleibende Mieten oder Laufzeitveränderungen bei Neuabschlüssen oder Wiedervermietung? Was nimmst du da wahr?
Ja, also Laufzeiten auf jeden Fall, das würde ich gleich mal als erstes nehmen. Die sind nicht mehr so lang, wie man das immer gerne hätte, um eine ordentliche Bewertung für einen Verkauf zu kriegen, ja, also je länger die Laufzeit, umso besser. Mieten, glaube ich, ist die Höhe ist depends on Lage und dann natürlich auch nicht mehr das, also in bestimmten Lagen nicht die Entwicklung, die man vielleicht mal geplant hat.
Okay.
Auch bin ich für Berlin Mitte oder so, ja, wo man immer denkt, wir müssten jetzt eigentlich mal bei 40 Euro sein, sind wir ja auch nicht.
Ja.
Auch hier bei 32, 34 maximal, genau.
Also das ist auch unsere Wahrnehmung, wenn wir Objekte prüfen, wo die Mietverträge auslaufen, beziehungsweise vielleicht erst vor kurzem abgeschlossen wurden, dass die Mieten dort, also auch in City-Lagen, ob Berlin, München, Frankfurt, halt auch nicht mehr. Die 30, 40 haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Also es ist immer in der Regel eigentlich eine 2 vor in sehr guten Lagen. Für ein unique Objekt bekommst du mal an die 30, dann aber auch mit 6 Monaten mietfrei oder einem Jahr, also später. Also das sehen wir ja auch. Also die ehemals WeWork-Mietverträge, die dann zwar 42 Euro hießen, aber TIs von 2000 Euro in den Quadratmetern hatten wir dann gesagt. Ja. Genau, so. Und das sehen wir auch allgemein unter deinen Mandanten. Vielleicht so die aktuelle Stimmung, sind die bullisch und sagen, okay, das ist vielleicht so der Einstieg wieder, die Preise fallen oder sind sie eher vorsichtig oder lecken sich noch die Wunden? Wie nimmst du das an?
Also ich würde sagen, eher vorsichtig. Also ich habe gerade keine, also normalerweise ja, Ende des Jahres oder Anfang des Jahres sind wir beauftragt worden von bestehenden Mandanten aufgrund von neuen Deals. Da habe ich jetzt gerade gar nichts. Es gibt so ein paar Sachen, die schon länger laufen und jetzt fertiggestellt werden. Es gibt Projektentwicklungen, die der Projektentwickler behält, weil er sie über einen Forward-Deal eben nicht mehr verkauft kriegt, zu dem Preis, den er vielleicht vor 2 Jahren vereinbart hat. Ja, da haben wir mehrere, da haben wir für uns aber ganz cool, weil wir steigen in der Leistungsphase 9 dann schon ein, weil der Projektentwickler vielleicht zum ersten Mal eine Immobilie behält und verwaltet und eigentlich ja das nicht seine originäre Aufgabe ist und das auch nicht so gut kann, vielleicht am Anfang.
Ja.
Haben wir in Hamburg über, für die Augprin, das ist ein ganz alteingesessener Immobilienentwickler, eine Quartiersentwicklung für die Stadt Hamburg tatsächlich mit Hotel, Kindergarten, Wohnen, Supermarkt, Parkhaus, alles, was man so braucht, sozusagen. Ja. Und da sind wir jetzt seit anderthalb Jahren drauf und da unterstützen wir dann eben auch für Metering, also ja, Ablesesysteme, was gibt's für Müllentsorgungsmöglichkeiten und solche Geschichten, die uns natürlich dann in der Verwaltung auch wieder betreffen und die man natürlich vorher auch optimiert einrichten kann, wenn man die Möglichkeit hat und unser Know-how damit einzubringen. Und das ist ganz cool. Wir haben in Peine nochmal genauso eine Quartiersentwicklung mit einer ähnlichen Aufstellung, die auch beim Projektentwickler gerade liegt und unterstützen im Quartier Heidestraße sind wir beauftragt, eben auch eine Quartiersentwicklung, wo tatsächlich ja der Entwickler insolvent gegangen ist mit der dazugehörigen Verwaltung. Das aufwendig, Quartier Heidestraße ist aufwendig, weil ja so insolvent gegangene Entwickler und Verwalter in Kombination dann in der Übernahme viel Lücken hinterlässt. Ja.
Das würde ich auch gerne. Die Datenlage dürfte da übersichtlich sein.
Gewährleistungsmanagement, ne, ist so ein Standardwort, dann machen wir nicht, aber sind wir natürlich trotzdem involviert, weil der Mieter ja als erstes bei uns aufschlägt oder der Mangel.
Okay.
Und wir dann einwerten müssen, ja.
Also wir kennen auch so den einen oder anderen, der es halt nicht geschafft hat. Mal gucken, wie es dort ausgeht. Wir haben ja noch ein paar große Jungs dabei. Bin auch gespannt, wie es dann gut am Curry weitergeht. Da ist ja auch noch eine sehr große Maßnahme nötig, glaube ich, dass das in Bahn kommt. Man sieht es überall in der Stadt, die Kräne werden abgebaut, Objekte sind nicht fertig. Man liest viel, also es dürfte eine spannende Gemengelage werden in den nächsten Jahren. Vielleicht mal auf unseren Bereich ein bisschen noch zurückzukommen. Weiß nicht, inwieweit du dort Berührungspunkte hast, was die Finanzierung bei deinen Kunden angeht. Klar, das Reporting wirst du vielleicht wahrscheinlich mal ein bisschen eingebunden, aber hast du da sonst irgendwie eine Übersicht, wie die aufgestellt sind in der Regel?
Genau, also sind wir eigentlich eher weniger eingebunden. Klar, alle Reportings, die aus dem Darlehensvertrag resultieren, von Loan to Value, das weiß ich nicht, da sind wir mit eingebunden. Aber in die Refinanzierung nur am Rande, wenn Anforderungen gestellt werden für Daten, sage ich jetzt also. Da auch wieder ESG. Ja, also auch wieder Gebäudezertifizierungen, die mit reinlaufen von BREEAM über GRESB und wie sie alle heißen, ist aber am Ende für uns auch nur Daten sammeln und unterstützen dann beim Eigentümer, dass der quasi die Finanzierung gerne kriegt, die er gerne haben möchte. Genau. Ansonsten können wir das nur über den Lebenszyklus eine Unterstützung anbieten für die Immobilie, indem wir quasi vorteilsbringende Werte, also werterhaltende Maßnahmen machen und eben auch Mietverträge vielleicht abschließen, in dem Sinne, dass der Wert der Immobilie gehalten wird für die Finanzierung. Ja.
Würdest du sagen, dass das im Moment vielleicht gerade bei großen Büroobjekten sinnvoller ist, die Flächen, vielleicht jetzt nicht, sonst wir reden jetzt noch nicht vom Single-Tenant, aber im Objekt, wo vielleicht vorher 10 Mieter drin waren, wahrscheinlich auch den einen oder anderen gibt, der dort was zurückgeben möchte an Flächen, vielleicht nicht alles, dort etwas in kleinteilige Vermietung zu gehen? Oder ist das, hältst du das nicht für sinnvoll?
Ja, es kommt immer darauf an, wo die Immobilie liegt. Also kann von Vorteil sein. Sehe ich jetzt aber gerade nicht bei unseren Immobilien. Also wenn wir nochmal das Prisma nehmen, von Single-Tenant auf Multitenant sehe ich in jedem Fall, weil Single-Tenant, glaube ich, die Zeiten sind vorbei. Ja, aber von Multitenant nochmal Multi, macht vielleicht nicht so den Sinn. Was wir auch haben, ist von Bürohäusern in Umwandlung von Büroflächen in Wohnen.
Da haben wir auch zwei Sachen auf dem Tisch. Mal schauen, also.
Wer eins begleitet im Niederrad in Frankfurt, da macht es auch durchaus Sinn, weil es eh nicht so der beliebteste Bürostandort ist.
Ja.
Und mehr wohnen und das hat auch gut funktioniert. Also,
wir haben aktuell zwei Sachen auch auf dem Tisch, auch Frankfurt tatsächlich. Die Schnitte geben es auch einigermaßen her, dass du nicht so viele tote Flächen hast. Ich bin gespannt, wie das mit den Nebenkosten dann funktionieren soll. Schauen wir mal. Also Bürohäuser haben ja so die Spezialität, dass sie in der Regel keine großartige Warmwasseraufbereitung haben. Flächeneffizienz auch eher fragwürdig. Schauen wir mal. Und Lüftungsanlagen, die auch viel Spaß machen. Also, wir schauen mal. Also, da dürfen die Einstiegspreise, glaube ich, auch nicht so hoch sein, dass das dauerhaft funktioniert. Ja, was wir erleben und auch vermehrt hören. Weiß nicht, ob du einen Einblick hast. In den USA ist der Büromarkt ja noch ein bisschen schwächer als bei uns, wenn man das mal ausdrücken mag. Es gibt da so die ein oder andere Bank in Deutschland, die auch in den USA sehr, sehr aktiv war in den letzten Jahren, weil das ja total toll ist. Mhm. Und aktuell dort, ja, ich glaube, das Exposure nicht so ist, wie es sein soll. Hast du da schon was von gehört?
Ja, also für Büros jetzt nicht, für Einzelhandel, also kann ich bestätigen, ist es ganz viel, viel, viel schlimmer, so geisterstadtmäßig, als wir es hier haben. Also da sind wir, glaube ich, noch ziemlich gut bedient mit unseren Einzelhandelflächen. Bürostandorte kenne ich eher so die Varianten, der CEO kommt aus USA wieder und beordert in Deutschland alle Leute zurück ins Büro und nichts mehr hier mit Homeoffice und mobilen Arbeiten. Wir haben hier die Flächen, die kommen jetzt mal wieder alle ins Büro. Also so Auswirkungen kenne ich.
Okay.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Das, was wir auch wissen, dass es in zum Beispiel New York so den einen oder anderen Turm gibt, der leer steht, auch ein riesen ESG-Thema, also auch da drüben ist das Riesenteil. Da hat eine große deutsche Bank eine knappe Milliarde draußen und Büro steht mittlerweile leer. Makler sagen $1. Was tut man damit? Ja, reißt man es ab? Also, das dürfte uns in den nächsten Jahren noch beschäftigen, was dort wieder für Auswüchse, also Stupid German Money, wie es so schön heißt. Da haben sich viele, viele deutsche Banken wieder in den USA verewigt, was jetzt, glaube ich, alles nicht so glücklich gelaufen ist. Aber das bleibt abzuwarten. Genau, ansonsten bei uns, ich glaube, wir sind dieses Jahr auch erstmal gut im Fahrwasser. Wir haben Ankäufe finden quasi sehr, sehr ausgesucht statt, bis gar nicht. Wir haben viele Umschulungsthematiken, Restrukturierungen, was jetzt nicht schiefhängendes Engagement ist, sondern einfach, okay, die Objekte, wie du sagst, die können jetzt mal nicht so schnell wieder verkauft werden. Sie bleiben jetzt doch mal länger im Bestand und dafür eine passende Finanzierungslösung zu finden, vielleicht auch mal so einen Messgeber mit ablösen oder was sich gerade so anbietet. Da sehen wir vieles und auch Wohnportfolien, die ein ESG-Thema haben, wo die Investoren auch was machen wollen, auch Fahrpläne entwickeln. Aber vieles hängt tatsächlich an der kommunalen Werbeplanung. Weil wenn die nicht da ist und du hast irgendwo, ich sag mal, so eine Wohnanlage mit 200 Einheiten irgendwo, die bloß 3 Geschosse haben, also hast eine große Fläche und die Kommune kann dir nicht sagen, wie es weitergeht, dann wird es halt schon schwierig, auch für den Investor zu sagen, ja, kriege ich jetzt Wärme, kriege ich keine, was soll ich machen? das sehen wir schon sehr stark. Und muss da auch leider mal, was heißt leider, ich muss da auch für die Kommunen in die Bresche springen, die haben es von oben übergestülpt bekommen und haben gar nicht das Know-how. Und die Beratungsunternehmen, die es da gibt, die sind ausgebucht bis Weihnachten 38 oder sowas. Ja, also das ist so, glaube ich, auch nicht haltbar. Wollen jetzt nicht ganz so politisch werden, aber es ist vielleicht ein Thema für die nächste Legislatur, die sie kann sich dann damit nochmal auseinandersetzen.
Wenn es da mal einen Lösungsansatz gibt. Wie ist denn bei euch so mit Finanzierung von alternativen Assetklassen?
Was schlägt ihr da
vor? Wir versuchen ja immer so ein bisschen uns breiter aufzustellen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel einen Auftrag für Next Generation für so Lifelong Learning. Das sind Schulen, da sind wir wieder bei den Kommunen, aber okay. Ja. Schulen und Kindergärten ausschließlich, kommunal und aber auch alternativ.
Das ist das klassische Modell, Investor und wird kommunal zurückgebietet.
Genau.
Haben wir Expertise, wir haben sogar mal, ich darf jetzt nicht sagen, in welcher Stadt, aber wir haben sogar schon mal ein Rathaus finanziert.
Ah, cool.
Ja. Ja. Auch das ist eigentlich, ich würde nicht sagen, unproblematisch, aber da gibt es Anbieter, die haben da durchaus Spaß dran. Gerade, glaube ich, im aktuellen Umfeld geht da eine ganze Menge. Die Kommunen können es in der Regel nicht leisten. Wir sind ja in Berlin, da wird der Schulbau jetzt den landeseigenen Wohnungsunternehmen übergeholfen, beziehungsweise auch Privatinvestoren.
Genau.
Wir haben letztens auch von, darf ich das erzählen, aber lieber nicht. Der baut eine große Wohnanlage mit, ich glaube, 500 Wohnungen und muss eine Schule und Kindergarten. Also Kindergarten wusste er schon, dass er einen bauen muss, ist auch okay. Aber dass er eine Schule bauen muss, hat wurde ihm dann auch noch mitgeteilt. Also kann man sich auch fragen, ob der Staat dann noch so seine
Aufgaben
wahrnimmt. Genau. Das ist ein schwieriges Thema.
Ja. Und Pflege- und Industrieimmobilien, da haben wir auch so.
Pflege gerne. Ja. Kommt ein bisschen auf den Betreiber an, was ganz klar Betreiberthema.
Ja.
Da ist nicht mehr jeder gut beleumundet bei den Banken. Da gibt es viele schwarze Schafe. Aber eigentlich immer gern, außer das Thema Senioren. Also mittlerweile geht ja die Tendenz eher noch dahin, dass die Leute länger in ihren Wohnungen bleiben. Und ich sag mal, erst das letzte Vierteljahr in irgendeine Einrichtung kommen. Im Gegensatz zu früher, wo die Verweildauer irgendwie 3 Jahre war, sind wir jetzt bei 6 Monaten. Was natürlich bei den Wohnkonzepten und bei den Nutzungskonzepten von Pflegeeinrichtungen sich niederspiegelt. Also sind, ich sag mal, der große Trend ist wirklich dieses Seniorenwohnen, wo die sagen, die haben eine Ein-Zwei-Zimmer-Wohnung, wo im Parterre dort der Concierge sitzt, oder nennst, wie du es willst, die Nachtschwester auch, wo man sich alles zubuchen kann, von der Busreise bis ärztliche Betreuung bis Zimmerreinigung. Mhm. Das sehen wir verstärkt, haben auch einiges von gemacht.
Ja, cool.
Und Pflegeheime tatsächlich nur noch als letzte Station. Das ist so das, was wir sehen. Also das, was früher war, dass die Oma dann irgendwann nochmal 3 Jahre im Heim war, das sehen wir nicht.
Haben wir aber auch. Also wir haben auch Pflegemobilien, aber diese sogenannten Service Apartments, finde ich, sind auch bei uns im Kommen. Genau.
Sehr schön. Ja, und was kann man noch plauschen? Das Wetter könnte besser sein in dem Fall. Also
im Klimawandel. Der Gin ist super.
Oder? Das ist ganz geil. Wir haben ja auch eine kleine Terrasse, die Leute können es ja nur erahnen.
Genau.
Ansonsten, was gibt es noch für spannende Themen? Shopping Malls, wir haben ja hier eine vor der Nase.
Ja.
Da gibt es ja auch vermehrte Absatzreserven. Also ich glaube, hier drüben ist ja der größte Mieter, heißt Coming Soon. ich weiß nicht, habt ihr welche in der Betreuung?
Ja, wir haben natürlich, also wir haben ja auch, also was immer noch gut läuft, was wir tatsächlich auch haben, sind 200 Supermärkte und Nahversorgungscenter. Am Ende des Jahres werden es 400 sein tatsächlich, die wir übernehmen, also 200 noch dazu. Das ist aber, glaube ich, hat sich während Corona schon ausgestellt, eine relativ sichere Assetklasse. Da sind auch immer noch viele unterwegs, die da so versuchen mitzuspielen. Mhm. Und wir haben aber auch Shoppingcenter, allerdings nicht mit so ganz tollem Stand gerade aktuell. Okay. Also wir haben eine Projektentwicklung, die gerade auf der Kippe steht für ein Shoppingcenter, wo wir auch gerade nur noch monatlich nebenbei unterstützen. Nahversorgungszentrum mit Shopping geht. Also ich glaube, so in der Kombination, das geht. Supermarkt sowieso. Und ansonsten das ganze Thema Shoppingcenter an sich muss, glaube ich, auch nochmal überdacht werden. Das wird, glaube ich, für die Zukunft so nicht bestehen bleiben. Also es muss, glaube ich, aus unserer Sicht für die Zukunft ein Mix sein.
Okay.
Also so wie wir jetzt diese Quartiersentwicklung haben, ich glaube, das ist so der Mix, so mit, 10 Wohnungen obendrauf, ein Motel, muss nicht, aber ein Kindergarten wäre, glaube ich, cool, Supermarkt, Einkaufsmöglichkeiten und vielleicht noch den Arzt mit drin.
Ja.
Genau, das ist so das, was wir sehen, was wirklich gut läuft.
Ja, ich glaube, da geht es auch hin in den Großstädten, also wenn da noch was zu entwickeln ist oder wiederentwickelt wird, dass dann wirklich so Stadtteilzentren in größeren Städten sieht man ja in Berlin schon ganz gut, dass es teilweise noch aus den 90ern, aber wieder revitalisiert wird, das sieht man schon. Produktion sehen wir tatsächlich eher wenig. Also Produktionsgebäude, die wir aktuell oder in den letzten 24 Monaten auf den Tisch hatten, kann ich mich ja nicht erinnern. Logistik ja, aber Produktion eigentlich nicht. Und gibt auch wenig Banken, die das noch unterstützen. Also
Wir sind gerade in Gesprächen für Science-Immobilien. Das kommt so aus den USA auch rüber. Das sind dann, wir kennen das immer, also mein erster Gedanke war Labor. Mhm. Das sind aber nicht nur Labore, sondern es sind tatsächlich auch Flächen, die quasi Hochsicherheitstrakte sind, weil zukünftige Technologien getestet werden. Mhm. Von der 6G bis über, keine Ahnung, selbstfahrende Autos. Das finde ich ganz spannend. Das sind immerhin auch 16 Standorte, über die wir gerade reden in Deutschland, gar nicht so wenig. Mhm.
Wie ist der Anteil davon Produktion oder ich sag mal wirklich?
Fast 80%. Also Forschung ist das ja mehr, ne?
Ja.
Aber geht ja dann es wird jetzt nicht hergestellt, aber es wird geforscht permanent. Mhm. Und das sind aber 80%, also nur 20 Labor, wo ich jetzt gesagt hätte, okay, Labor ist eigentlich auch nur eine Herausforderung aufgrund der Genehmigungen, die man braucht vor Ort für bestimmte Tests und Aufbauten und dergleichen.
Okay.
Das ist immer ein bisschen aufwendig, aber das finde ich ganz, ganz spannend. Das haben wir gerade auf dem Tisch noch. Industrie haben wir auch. Gut, das ist jetzt unspannend. Das sind Single Tenants für uns in der operativen Verwaltung.
Das ist eine Drittverbindung immer relativ übersichtlich.
Ja, genau. Das ist so Triple-Net-Vertrag.
Ja.
Nichts zu tun, also nicht viel. Genau.
Um ein Thema, vielleicht das letzte Thema für unseren heutigen Podcast, kommt vielleicht auch nicht ganz herum. Thema KI.
Mhm.
Spannend, ja. ich glaube, viele haben noch nicht begriffen, was damit gemeint ist. Das ist nicht kein automatisiertes Programm, das ist schon ein bisschen mehr.
Mhm.
Und ich glaube, gerade so in Thematiken, wie ihr sie jetzt bearbeitet, verwaltungsintensive Sachen, da kann da schon eine große Erleichterung sein.
Ja, wir hatten tatsächlich jetzt eine erste Präsentation und Absprache schon. Die Firma, die das macht für KI, kommt aber, also für die Programmierung des Algorithmus, ist da nichts anderes. Die kommt aus der Industrie, also für, also so Thema Bosch und größer, was für uns jetzt in der Immobilienverwaltung nicht ganz so viel Masse haben wir nicht. Wir haben mehr Individualität, die in dem Prozess muss sozusagen. Ja. Und da haben wir jetzt also nochmal eine zweite Expertise. Wir haben jetzt einen Termin diese Woche tatsächlich beim Hasso-Plattner-Institut in Berlin, die das auch anbieten und die da auch Forschung zu betreiben. Und da gucken wir mal, was noch so geht. Also mir würde so vorschweben, das ist aber ein ganz einfacher, glaube ich, Algorithmus. Und das gibt es auch schon, aber vielleicht kann man das ausweiten. Das Individuellste, was wir in einen Prozess reinpressen müssen, sind ja mal unsere Mietverträge. Mhm. Weil wir nur Gewerbe verwalten und sich im Gewerbemietvertrag auch jeder austobt.
Ja.
wäre das für uns wäre das für uns echt ein Vorteil, wenn man die irgendwo reinschütten könnte, um das jetzt mal ganz simpel auszustellen und alle wichtigen Informationen, die wir im ERP-System auch abbilden müssen für die weitere Verarbeitung, vielleicht direkt eingespielt würde, bekommen. Okay. Das würde ich ganz gut finden. Sind wir aber gerade bei. Schauen wir mal. Aber sehr spannendes Thema. Und absolut. Ja, viele haben es noch gar nicht auf dem Schirm. Ja.
Nein, also ich glaube, dass das auch tatsächlich in der öffentlichen Verwaltung, wenn das dort zum Einsatz kommen sollte.
Ja, wäre viel einfacher als bei uns.
Ja, gut, dann kommen wir halt zu dem Thema, dass wahrscheinlich dann gerade bei der öffentlichen Verwaltung dort 80% des Personals nicht mehr gebraucht würde.
Ja, wobei man ja nur die Monkey Work wegnimmt, ne? Also ich meine, alles, was an Professionalität und Ausbildung da ist, muss natürlich bleiben.
Klar.
Also mein Ziel ist immer, die Mitarbeiter zu entlasten, dahingehend, dass die Arbeiten, die wiederkehrenden Arbeiten, die quasi einfach nur aufhalten und nicht gewinnbringend sind, also für den Unternehmer auch nicht, dass die quasi reduziert werden.
Absolut.
Und über KI entsetzt werden. Also ich weiß nicht, ob man das bei 80% der Verwaltung, wenn das so wäre, wäre das
nicht schlimm. Ich meine, 80% der Leute in den ach, okay, kommunalen Verwaltungen, nennen wir es mal. Ja, also ich meine jetzt gar nicht so im Privatsektor. Okay. Da wird es vielleicht so große Einschläge bei Steuerberatern, denke ich, geben. Das könnte, das ist ja, ich will nicht sagen, es ist kein einfaches Metier, das wäre vielleicht falsch an der Stelle, aber es ist schon beherrschbarer als in Komplexität eines Property Managements, der mit x verschiedenen Mietverträgen und Systemen und Kunden dort zu tun hat. Letztendlich müssen wir alle eine Steuer zahlen. Da gibt es ein paar Arten von und die kann man so und so sehen. Und die KI kann das also relativ easy, glaube ich, darstellen. Also ich glaube, da werden wir schon relativ zeitig Veränderungen sehen. Betrifft alles, was wirklich so, wie du sagst, Monkey-Jobs sind. Das wird das Erste sein und dann schauen wir mal. Mhm. Ich finde es so hochspannend. Also ich verfolgte das eine oder andere, dass mittlerweile 138 neue Elemente errechnet wurden. Die gibt es nicht, aber die KI hat sie errechnet, dass sie quasi, sagen wir mal, herstellbar sind. Das ist schon schräg.
Also auf jeden Fall auf dem Bereich der Buchhaltung, also normale, einfache Finanzbuchhaltung, ne, Rechnung, da gibt es da schon viel. Mhm. Also da ist auf jeden Fall im Vormarsch, also die Buchhaltungsmandate, egal ob PwC oder der kleine Steuerberater, die lassen sich automatisieren und dann wäre der nächste Schritt die Steuererklärung, das stimmt schon, ja. Mhm.
Also wir sehen es oder wir kennen es von dem einen oder anderen Mitbewerber, der sich im Privatkundensektor aufhält, dass da verstärkt mitgearbeitet wird, natürlich mal mit Schnittstellen zu den Banken, also auch Vermittler, dass der sich damit beschäftigt, dass man die Schnittstellen geschaffen werden muss. Aber ich glaube, das ist gerade so Privatkundengeschäft, also einfach, du willst deine Wohnung finanzieren, du willst dein Haus finanzieren, das glaube ich schon, dass das sehr, sehr automatisiert in Zukunft stattfinden wird.
Ja, also gar nicht so viel Komponente, die mit einbeziehen muss, das doch. Ja, das müsste gehen.
Vielleicht auch beim Thema Gutachter wird das vielleicht ähnlich sein. Mhm. Also klar muss nicht nur einer die Objekte anschauen, aber so die Parameter, die es gibt, das kann der KI, glaube ich, auch relativ gut zusammenfassen.
Ja, das stimmt.
Sehr schön.
Ja.
Antje, ich danke dir.
Sehr gerne, war cool.
Der Gin war lecker, das Gespräch war angenehm, mehr geht nicht.
Genau.
Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen und schalte beim nächsten Mal auch wieder ein. Ja, bleibt dabei. Vielen Dank.
Jawohl, danke.
Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.